SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Groß, aber nicht besser, was wissenschaftliche Prestigeprojekte tatsächlich bringen. Aufgeben, um weiterzukommen, wie Spitzensportler mit unerreichbaren Zielen umgehen. Und verborgen, aber sehr verräterisch, was Seeböden über längst vergangene Zeiten erzählen. Mehr zu diesen und weiteren Themen hören Sie in der nächsten halben Stunde hier im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Boxler. Big Science, wissenschaftliche Forschung im prestigeträchtigen Großformat also, boomt und begeistert. Freude herrschte zum Beispiel Anfang Jahr, als das an der ETH Lausanne beheimatete Human Brain Project zum europäischen Flaggschiff-Projekt erkoren wurde. Das Forschungsprogramm, das dereinst das menschliche Gehirn simulieren soll, wird in den nächsten 10 Jahren mit rund 1 Milliarde Euro gefördert. Auch andernorts gilt immer öfter die Überzeugung, je mehr Forschungsgelder auf möglichst wenige, herausragende Forschende verteilt werden, desto besser. Doch ist Small Science, also die Verteilung kleinerer Förderbeträge auf zahlreiche Forschungsprojekte, tatsächlich schlechter? Diese Frage beantwortet eine im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlichte Studie. Pascal Bieber berichtet.
Das Gießkannenprinzip, vorhandenes Geld an sehr viele verschiedene Empfänge ausschütten, hat einen schlechten Ruf, zunehmend auch in der Forschungsförderung. Doch hat es diesen Ruf zu Recht? Das fragte sich der Biologieprofessor David Curry von der Universität Ottawa und schaute sich in seiner Studie stichprobeartig genauer an, wie sich die Höhe der Unterstützungsbeiträge der großen kanadischen Forschungsförderungsstelle in den Bereichen Chemie, Biologie und Ökologie im Jahre 2002 ausgewirkt hat. Wie viele Fachartikel haben die geförderten Forschenden in den Folgejahren veröffentlicht? Und wie oft wurden diese Artikel dann auch von Kollegen zitiert? Resultat?
What we found was that more money does lead to more impact.
Mehr Geld führte tatsächlich zu mehr Artikeln und zu mehr Literaturhinweisen bei den Kollegen. Beides ein Maß für den Einfluss der Forschung. Aber
But the relationship is surprisingly weak and it is a decelerating relationship, which basically means that doubling the amount of money invested does not double the impact.
Der Zusammenhang zwischen Förderbeiträgen und wissenschaftlichem Einfluss sei erstaunlich schwach. Und vor allem nehme er mit der Höhe der Beiträge merklich ab. Doppelt so viel Geld an einen Forscher ausbezahlen, wirke sich weit weniger als doppelt so stark auf seinen Einfluss aus. Kleinere Beiträge an viele verschiedene Forscher, so schließt David Curry, machen sich also insgesamt mehr bezahlt als wenige große Beiträge für wenige Eliteforscher. Small Science sticht Big Science aus. Ähnliches hat David Curry in einer anderen Studie für die Finanzierung von Universitäten berechnet. Als in Kanada darüber diskutiert wurde, nur noch an 5 Elite-Universitäten Forschung zu finanzieren, während den anderen Universitäten die Ausbildung der Studierenden überlassen worden wäre. Das rechne sich einfach nicht, sagt David Curry.
The strategy of concentrating on a small number of research universities doesn't seem to make sense either. The impact per dollar is smaller.
Das dürfte auch für Megaprojekte à la Human Brain Project gelten. Der Schweizer Gewinner der europäischen Forschungsmillionen für die Simulation eines menschlichen Gehirns am Computer. Auch wenn David Curry das nicht explizit untersucht hat.
Although we have never looked at the mega projects specifically, as far as my research goes, it would suggest that the mega projects are probably inefficient ways of investing money.
Seine Forschung lege nahe, sagt David Curry, dass die Millionen in Megaprojekten ineffizient investiert seien. Außer man habe ein sehr, sehr klar umrissenes Problem zu lösen, beispielsweise einen Menschen auf den Mond zu bringen. Ein Beispiel, das von Megaprojektbefürwortern immer wieder herangezogen wird.
If in those megaprojects there is a specific goal that is very important, it probably does make sense to invest a lot of resources in solving that particular problem, getting to the moon, say. But if there are many, many problems that need to be solved,
Anders sähe es aus, wenn es sehr viele verschiedene Probleme zu lösen gäbe. Und vor allem, wenn man an Neuem forsche, wo im Voraus gar nicht klar sei, welches Resultat oder welche Entdeckung sich in der Zukunft dann tatsächlich als wichtig herausstellen werde. Denn Forschung zeichne sich nun mal durch ihre Unvorhersehbarkeit aus.
Research is inherently unpredictable. It's very difficult to know who might find some discovery that will turn out to be enormously important in the future.
Je zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Geld zum Forschen bekämen, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass sich eines ihrer Resultate dann auch wirklich als extrem einflussreich herausstelle. Der Biologe David Curry zieht eine Parallele zur biologischen Evolution.
Evolution is also unpredictable. And if there's a very high diversity of organisms, there's a much higher probability that a small number of those will possess some sort of characteristic that will be favored in this uncertain future.
Auch die Evolution sei unvorhersehbar. Eine große Biodiversität erhöhe aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens ein kleiner Teil der Organismen Eigenschaften ausbilde, die sich später als überlebenswichtig herausstellen könnten. Und genau so sei es auch bei Forschenden. Je mehr Diversität nach dem Gießkannenprinzip gefördert werde, desto besser.
Allen Prestigeprojekten zum Trotz. Small Science hat noch lange nicht ausgedient. Das war ein Beitrag von Pascal Bieber. Spitzensportler verfolgen ehrgeizige Ziele. Doch der Körper leistet nicht immer, was der Kopf will. Dann können hochgesteckte Ziele zum unüberwindbaren Hindernis werden. Damit unerreichbare Ziele nicht die ganze Karriere blockieren, brauchen Sportler das Sensorium, solche Ziele möglichst früh zu erkennen, den Mut, diese aufzugeben und die Kraft, in neue Ziele zu investieren. Nur wem dies gelingt, winkt eine erfolgreiche Karriere. Zu diesem Ergebnis kommt ein britisches Forscherteam, das unter anderem Spitzensportler wie den erfolgreichen Tennisspieler Andy Murray auf ihren Umgang mit Zielen getestet hat. Die Resultate sind nachzulesen in der aktuellen Ausgabe des Journals for Personality. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um sich von einem angestrebten Ziel zu lösen? Die Frage geht an Romana Feldmann von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie.
Da gibt es kein Betty-Bossi-Rezept, das man befolgen kann, sondern das ist sehr individuell, weil die Beispiele, wann man sich von einem Ziel ablösen muss, hängt ja auch zusammen, was ist das für ein Ziel und wo im ganzen Zielverfolgungsprozess befinde ich mich. Also bin ich erst am Anfang oder eher gegen Ende und je nachdem fällt es auch schwerer, hier sich abzulösen oder nicht. Beispiele für schwierige Ziele können sein das Karrierenende, das kann sein verletzungsbedingt. Also will man noch mehr seinen Körper fordern, obwohl man vielleicht eine Pause machen müsste. Oder aber auch ganz generell, wenn man merkt, das Umfeld stimmt nicht.
Es ist bestimmt ein Kunststück, eben zu merken und vor allem früh zu merken, wenn etwas unerreichbar ist. Wo liegt denn die Trennlinie zwischen ein unerreichbares Ziel ganz klar erkennen und allenfalls eben doch zu früh aufgeben?
Also ich muss hier vielleicht ein bisschen präzisieren, das Ziel, das sich der Athlet setzt, das ist nicht von Anfang an unerreichbar. Das ist nicht so, dass er unrealistische Ziele sich setzt, sondern meistens ist es so, dass er von Anfang an sehr überzeugt ist von der Effektivität der Handlung. Und dort ist es umso schwieriger, je überzeugter ich bin, dass ich das Ziel erreiche, desto schwieriger ist es auch, mich davon loszulösen. Und dann kommt der Punkt dazu, dass sehr stark mit der Identifikation auch zu tun hat. Also das hat dann auch mit dem Selbstkonzept zu tun. Der Athlet fühlt sich verpflichtet, das Ziel zu realisieren, weil er sich das Ziel ja gesetzt hat. Und er steht voll und ganz dahinter. Und das, etwas salopp ausgedrückt, kratzt das dann am Ego, wenn ich sagen muss oder zugeben muss, dass das, obwohl man sich das vorgenommen hat, man nicht realisieren kann.
Die britischen Wissenschaftler haben ja eben genau auch getestet, was denn eigentlich einen Sportler antreibt, also welche Motive es sind. Und die haben festgestellt, dass Spitzensportler, die eben sehr stark persönlich motiviert sind, wie Sie es jetzt gesagt haben, wenn es dann eben am Ego kratzt, also die den Erfolg brauchen, um sich gut und wertvoll und auch glücklich zu fühlen, dass die sich eben sehr viel schwerer tun damit, ein Ziel loszulassen. Das überrascht Sie in diesem Fall nicht.
Nein, auf keinen Fall. es ist ganz klar so, dass ein Spitzensportler nicht rein extrinsisch motiviert sein kann, das heißt nur durch beispielsweise, dass man Geld bekommt. Wenn man das Beispiel eines Fußballers nimmt, da spricht man ja von Millionenbeträgen. Das kann nicht sein, dass er nur wegen des Geldes wegen so viel auf sich nimmt und so viel trainiert. Das heißt, der Spitzensportler braucht die intrinsische Motivation, diese Überzeugung von innen, diese Freude an der Tätigkeit, damit er überhaupt über all die Hürden in einer sportlichen Karriere hinwegkommt und dann zum Spitzensportler wird. Und das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal, das heißt, es wird geformt in der Kinder- und Jugendzeit und da ist es unter anderem ganz wichtig, dass auch Eltern, Trainer und so weiter an dieser intrinsischen Motivation arbeiten, insofern, dass sie zum Beispiel sagen, sie sollen sich mit sich selber vergleichen oder sich auf die Aufgabe konzentrieren und weniger den Wettbewerb stärken, also sich vergleichen mit anderen oder nicht nur auf das Ergebnis fokussieren. Also war ich jetzt schneller oder habe ich mehr Tore geschossen als jemand anderen? Das heißt wirklich der Vergleich mit sich selber, die Aufgabenorientierung, wie man das auch nennt, im Vergleich zur Wettbewerbsorientierung.
Aber die Studienautoren beschreiben ja gerade eben, dass diese intrinsische Motivation, dass man eben den Erfolg braucht für sich selber, um sich ganz und gut auch zu fühlen, dass die eben auch hinderlich sein kann, um ein Ziel aufzugeben. Wie realistisch ist es denn mit einem Sportler überhaupt daran zu arbeiten, ganz wichtige Ziele, für ihn wichtige Ziele aufzugeben? Diese Menschen sind ja sehr erfolg- und leistungsorientiert, eben seit Kindsbeinen.
Genau, also eben diese intrinsische Motivation, die hilft sehr stark, um bei der Handlung zu bleiben. Das nennt man dann auch Persistenz. Und das Aufgeben eines Zieles, das ist so wie ein anderes Konzept, also mich loslösen. Das heißt eben, ich muss beispielsweise Kosten-Nutzen-Analyse machen. Das heißt, er sollte eigentlich nicht die Kosten des Zielabbruchs vor Augen haben, sondern der Nutzen des Zielabbruchs. Also beispielsweise, wenn ich jetzt Anzeichen habe eines Übertrainings, dann sollte ich nicht sehen, dass ich jetzt diesen Wettkampf nicht bestreiten kann, sondern dass ich so wie das übergeordnete Ziel dann sehe, wenn ich mich jetzt erhole und diesen Wettkampf auslasse, bin ich dann dafür am nächsten Wettkampf oder in der nächsten Saison bereit und fordere meinen Körper nicht zu stark heraus.
Was passiert denn, wenn ein Sportler sich nicht lösen kann? Was ist da Ihre Erfahrung aus der Praxis als Sportpsychologin?
Sie fühlen sich oft hilflos, orientierungslos, deprimiert, unzufrieden, gereizt. Oft kommen dann auch andere Komponenten dazu, wie Grübeln, also so gedanklich gefangen sein in diesem Thema. Das wären Beispiele.
Das heißt, in diesem Moment arbeiten Sie dann wirklich stark mit den Gefühlen des Sportlers und weniger mit dem rationalen Durchdenken, welche Alternativen es gäbe und welche dann unter dem Strich die wertvollere ist.
Also die Spitzensportler sind ja in der Regel gedanklich, mental sehr stark. Also sie sind es gewohnt, sich ein Ziel zu setzen und das willentlich zu verfolgen, daran zu bleiben. Und wenn man mit den Emotionen arbeitet und ihnen so aufzeigen kann, wie sie sich eben nicht gut fühlen in der Situation, kann das einen Beitrag leisten, sich wirklich zu lösen, dass man die Gefühle anerkennt und auch ihnen einen gewissen Wert gibt.
Von der Kunst, Unerreichbares zu lassen, um das Beste zu erreichen. Romana Feldmann von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie über den sportlichen Umgang mit extremen Zielen. Extreme werden uns den ganzen Sommer über begleiten. Jeden Samstag, wenn es hier im Wissenschaftsmagazin heißt:
Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Von extrem kalt bis extrem schnell, von extrem merkfähig bis extrem simpel. Das SRF-Wissenschaftsteam stellt Ihnen diesen Sommer in 7 Folgen extreme Phänomene vor. Tiefgefrorene Eichhörnchen, die wieder zum Leben erwachen, die Frau, die nichts vergessen kann, oder simple Fadenwürmer, die eine steile Laborkarriere machen. Das Wissenschaftsmagazin von Anfang Juli bis Mitte August, 7-mal extrem. Seeböden erzählen Geschichten. Welche? Das hören Sie im zweiten Teil des Wissenschaftsmagazins. Doch nun zuerst zu den Meldungen der Woche. Anita von Mund hat sie zusammengestellt. Der Umweltschutz kommt unter die Räder.
Unter die Räder der Traktoren in der Landwirtschaft.
Das finden die Akademien der Wissenschaften Schweiz.
Sie kritisieren nämlich, die neue Agrarpolitik des Bundes verfehle die schweizerischen Umweltziele. Diese neue Agrarpolitik für die Jahre 2014 bis 2017 fördere zwar alles in allem eine umweltfreundlichere Produktion in der Landwirtschaft, finden die Akademien.
Doch gehen ihr die Neuerungen nicht weit genug.
Zum Beispiel würden die Direktzahlungen immer noch zu sehr nach dem Gießkannenprinzip verteilt, kritisieren die Akademien. Die sogenannten Basisbeiträge seien zu groß im Vergleich zu den Beiträgen speziell für eine biodiversitätsfördernde, landschaftsschützende und ressourcenschonende Landwirtschaft.
Ein Dorn im Auge ist den Akademien auch der Umgang mit dem Stickstoff, der als Dünger auf den Feldern landet.
Der viele Stickstoff im Boden belastet sensible Ökosysteme, gerade in der Schweiz. Doch dieses Problem sehen die Akademien in der neuen Agrarpolitik nicht annähernd gelöst. Sie fordern daher Anreize für weniger Stickstoffemissionen.
Gerade noch rechtzeitig.
Bis Ende Juni nämlich läuft die Anhörung zur neuen Agrarpolitik. Im November will der Bund sie dann beschließen.
Um diesen Vogel geht's in unserer nächsten Meldung.
Es ist ein Bartgeier, ein Junger.
Und er scheint dem Rufen nach recht kräftig zu sein.
Muss er auch, denn wenn ein Bartgeier einmal Flücke isst, packt ihn die Wanderlust. Um ein neues Revier zu finden, fliegen junge Bartgeier durch halb Europa, wie neueste Untersuchungen dieser Tiere zeigen. Sie können zum Beispiel von den Alpen bis in die französische Normandie fliegen.
Doch nicht alle fliegen gleich fleißig.
Die Forscher haben festgestellt, dass vor allem die Bartgeier aus den Alpen und aus Spanien weit herumkommen. Hingegen sind die Vögel in den französischen Pyrenäen eher sesshaft.
Der Grund für diese unterschiedlich ausgeprägte Wanderlust ist nicht ganz klar.
Eine Rolle spielen könnte, dass die jungen Bartgeier sich im Alpenraum und in Spanien selbst ernähren müssen. In den Pyrenäen hingegen werden sie ausgiebig gefüttert, was vielleicht eher zum Bleiben verlockt.
Sicher ist, die Artenschützer bevorzugen die wanderlustigen Vögel.
Denn die sorgen für eine Durchmischung der ansonsten isolierten Bartgeierkolonien in Europa. Das ist wichtig für den Fortbestand dieser riesigen Raubvögel. Die Bartgeier haben sich zwar dank verschiedener Freisetzungsprogramme recht gut erholt in letzter Zeit. In der Schweiz leben heute etwa 30 bis 50 Tiere, vor allem im Engadin und im Wallis. Doch gehören Bartgeier immer noch zu den seltensten Raubvögeln Europas.
Und nun von den Vögeln zur Vogelgrippe. Die neue chinesische Vogelgrippe ist offenbar weniger gefährlich als befürchtet.
Eine Studie im Fachblatt The Lancet zeigt, H7N9, der Erreger dieser Grippe, hat seit seinem erstmaligen Auftreten Anfangsjahr 130 Personen krank gemacht, alle in Asien. Und etwa 40 Personen, also ein Drittel der Erkrankten, sind bisher gestorben. Das neue Vogelgrippevirus ist damit weniger tödlich als das schon länger bekannte H5N1, welches in 2/3 der Fälle tödlich wirkt.
Die neue Vogelgrippe scheint auch fast so schnell wieder zu verschwinden, wie sie Anfangsjahr begonnen hat.
In den letzten 6 Wochen jedenfalls hat sich nur noch eine Person nachweislich neu angesteckt.
Dennoch, für die Fachleute ist das kein Grund zur Entwarnung.
Denn zurzeit ist es in China warm. Die Grippesaison ist vorbei. Im kommenden Winter jedoch dürfte das Vogelgrippevirus H7N9 wieder aktiv werden. Das kann man aus der Erfahrung mit dem älteren Vogelgrippevirus H5N1 schließen. Und weil Grippeviren laufend ihr Erbgut verändern, könnte das bisher eher milde H7N9 in der nächsten Grippesaison durchaus noch aggressiver werden.
Die Gefahr einer Pandemie besteht also weiterhin. Um die Ergründung stiller Wasser geht's in unserem nächsten Beitrag. Seit 2 Jahren werden die Schweizer Seen mit einem neuen Echolot vermessen. Tiefenkarten von bisher unerreichter Genauigkeit stehen damit den Forschern zur Verfügung. Bis jetzt sind der Neuenburger See und der Vierwaldstätter See vermessen und gerade aktuell ist das Messgerät auf dem Bodensee im Einsatz. Die Daten sollen schließlich Aufschluss über die Erdbebengefährdung liefern können. Daniel Theiss berichtet.
Es ist 5:30 Uhr morgens. Im kleinen Ort Langenargen am Bodensee schlafen noch fast alle um diese Zeit. Martin Wessels schreitet mit seiner Mannschaft den Kiesweg zum Bootshafen hinunter. Schon wieder. Die Müdigkeit steckt den Männern noch in den Knochen vom Vortag. Seit Wochen fahren sie fast täglich auf den Bodensee hinaus. 14 Stunden in 2 Schichten. Ihre Mission? Nichts weniger als die komplette Neuvermessung des Seebodens. Mit der Kormoran fahren die Forscher auf den See. Den ganzen Tag kreuzen sie mit ihrem leuchtend roten Forschungsschiff in genau definierten Bahnen. Martin Wessels vom Institut für Seenforschung im deutschen Langenargen leitet das Projekt.
Wir machen eine genaue Tiefenaufnahme des Bodensees, um daraus sehr hochauflösende Geländemodelle herzustellen. Man möchte möglichst gleichmäßig fahren, um eine gute Datenqualität zu gewährleisten. Man hat viele unterschiedliche Systeme, die man beachten muss und einstellen muss und sichern muss, Daten sichern muss. Also es ist doch 14 Stunden, die auch sehr anstrengend sind.
Das Herzstück an Bord der Kormoran, ein sogenanntes Fächerecholot. Dieses sendet in definierten Abständen Ultraschallwellen in die Tiefe. Wie ein Fächer, sehr breit, mit bis zu 150 Grad Öffnungswinkel, schickt das Gerät diese unhörbaren Wellen in den dunklen See hinab. Der Seeboden reflektiert den Ultraschall wieder zum Schiff zurück. Daraus lässt sich berechnen, wie das Gelände am Seeboden aussieht. Auf dem Computermonitor auf der Kommandobrücke erscheint das dreidimensionale Bild des Seebodens. Kleine Täler und Erhebungen werden sichtbar, eine komplette Unterwasserlandschaft. Bis in 2 Monaten wird der ganze Bodensee vermessen sein. So hoch aufgelöst wie noch nie zuvor. Doch wozu all der Aufwand? Projektleiter Martin Wessels sieht ganz konkrete Anwendungen.
Wir möchten genauer verstehen, was passiert am Ufer eigentlich, wie viel Sediment wird dort umgelagert, was passiert dort an natürlicher Erosion, was passiert aber auch an anthropogener, an menschengemachter Erosion.
Weil die Messinstrumente also den Seeboden ganz genau erfassen, kann man damit zum Beispiel instabile Zonen finden. Also dort, wo der Seegrund abrutschen kann. Im Extremfall können Flutwellen die Folge sein. Ein spannendes kleines Nebenprodukt fällt für die Archäologie ab. Die Ultraschallwellen der Kormoran können nämlich auch Schiffswracks aufspüren.
Hier gibt es seit Jahrtausenden Schifffahrt am Bodensee und es gibt natürlich auch viele Schiffswracks, die man noch gar nicht kennt. Und da möchte man doch auch gewährleisten, dass diese Schiffswracks auch für die Nachwelt erhalten bleiben. Dass die also nicht von Tauchern heimgesucht werden und vielleicht geplündert werden. Und diese Schiffswracks, die werden dann auch aus den Datensätzen herausgenommen, der Archäologie natürlich bekannt gegeben, sodass man da auch weitere Untersuchungen dann anstellen kann.
Die Zeit drängt allerdings für Martin Wessels und seine Forschungsgruppe. Das Fächerecholot ist ein beliebtes Gerät und muss bald wieder zurück an die Universität Bern. Dort wartet Flavio Anselmetti bereits sehnsüchtig auf das Gerät. Der Geologe ist der Verwalter des Fächerecholots und hat bereits schon viele weitere Einsatzpläne.
Von dem her haben wir eigentlich vor, den Zürichsee als einer der nächsten Seen anzugehen. Es ist auch für uns ein sehr kritischer See für die ganze Erdbebenforschung, weil wir eigentlich zeigen konnten, dass die vergangenen Erdbeben sehr schöne Spuren im Zürichsee hinterlassen. Das wollen wir auch bestätigen mit diesen zusätzlichen Untersuchungen. Im Weiteren gibt es große archäologische Stätten, also es gibt zahlreiche Pfahlbausiedlungen, die den Zürichsee säumten. Und alles diese Fragestellungen könnte man mit einer solchen Kampagne angehen, ganz analog, wie man sie im Bodensee macht.
Insbesondere die Erdbebenforschung hat es Flavio Anselmetti angetan. Im Neuenburger See entdeckten sie vor kurzem ein besonders erdbebenanfälliges Gebiet, eine sogenannte Störungszone. Und die sei vielleicht sogar noch aktiv, sagt Flavio Anselmetti.
Also im Neuenburger See ist eigentlich genau, wie ich es vorher hier für den Bodensee auch beschrieben habe, man kennt eigentlich jetzt an Land eine Störungszone, die durchquert den See oder man vermutet, dass sie den See durchquert. Und man sieht dann auch tatsächlich am Seeboden eine Stufe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.